Hirngespinst.
Willkommen zurück bei Hirngespinst. Wir sind Nicole Töning und Elli Sporer.
Hallo.
Und zusammen sind wir Hirngespinst. Zunächst mal danke für das Feedback, das wir zu unserer letzten Ausgabe zum Thema Grundeinkommen erhalten haben. Es war spannend und interessant und für uns sehr lehrreich, mit euch allen zu diskutieren. Wir sind auch weiterhin offen für Feedback, also diskutiert mit uns, schreibt uns an, würde uns freuen. Und damit zum neuen Thema. Heute geht es um die Frage, was wäre, wenn es keine Bäume geben würde?
Wie könnte so ein baumloses Leben denn aussehen? Worauf würden wir denn sitzen, wenn wir keine Möbel aus Holz hätten? Würden wir immer noch in Lehmhütten wohnen oder vielleicht in ausgehöhlten Riesenpilzen, so wie die Schlümpfe? Würden wir vielleicht auch die Sauna gar nicht kennen? Und würde es keine Pyramiden geben? Und was hätte Newton ohne seinen Apfelbaum getan? Was würde Bob Ross ohne Bäume tun?
Also die Pyramiden musst du mir jetzt erklären.
Die Pyramiden konnten ja nur gebaut werden durch Holzkonstruktionen. Das heißt, ohne Bäume keine Pyramiden.
Oh, plausibel. Grundsätzlich sind zwei Szenarien denkbar, wie wir zu einer baumfreien Erde kommen könnten. Szenario Nummer 1 ist eine relativ düstere Vorstellung, nämlich der Mensch hat alle Bäume bereits ausgerottet.
Das ist in der Vergangenheit schon öfter fast passiert. Wenn man sich die Geschichte der Bäume oder des Waldes in Mitteleuropa ansieht, ist das eine, die sehr stark auch mit dem Menschen zusammenhängt. Nach der letzten großen Eiszeit sind Menschen und Bäume sozusagen gleichzeitig nach Mitteleuropa gekommen. Die Menschen haben dann angefangen, die Bäume zu nutzen. Und über die Jahrhunderte gesehen, hat es immer wieder Punkte gegeben, an denen der Wald schon fast ausgerottet war und die Menschen schauen mussten, dass sie wieder den Wald kultivieren, dass sie neue Bäume anpflanzen, damit sie diese dann auch wieder weiter nutzen konnten.
Ah, stimmt. Wie in Schottland, das ist ja bis heute weitestgehend waldfrei, wenn man von einigen wenigen Fleckchen mal absieht. Aber was mich wundert, ist, dass sich Wald, der ja doch ein, wie soll ich sagen, evolutionär interessantes Konzept ist, nicht insofern durchsetzt, als dass er von selber wieder wächst, dass leere oder grasbewachsene Flächen in Schottland oder sonst wo auf der Welt nicht wieder mit Wald bewachsen werden.
Ich glaube, dass es einfach sehr lange dauern würde. Wenn man einen Baum ansieht, der braucht einfach Jahre, teilweise Jahrhunderte, um so groß zu werden. Neue Bäume wachsen irgendwann, werden vielleicht auch im Keim schon wieder erstickt. Aber es ist einfach ein sehr, sehr, sehr langer Prozess, bis Bäume wachsen. Das heißt, wenn viele Bäume abgeholzt werden, wenn große Flächen ohne Bäume sind, dauert es vielleicht auch Jahrhunderte, dass wieder ein Wald überhaupt entstehen kann. Aber weil wir gerade über den Baumschwund reden, weißt du eigentlich, wie viele Bäume es weltweit im Moment gibt?
Derzeit gibt es ca. 3 Billionen Bäume, das sind 3000 Milliarden Bäume. Von diesen 3000 Milliarden Bäumen auf der Erde verschwinden jährlich netto 15 Milliarden Bäume. Das heißt also, nach ziemlich exakt 200 Jahren, ab jetzt gerechnet, würde es keine Bäume mehr geben auf der Erde, wenn die Entwicklung sich weiterhin so fortsetzt. Die Auswirkungen davon sind uns vermutlich allen klar. Das Klima wird maßgeblich durch den Wald beeinflusst. Bäume verdunsten massive Mengen von Wasser, das heißt, über dem Wald bilden sich Regenwolken, die wiederum das Klima zum Teil am Zirkulieren halten. Das Verschwinden des Waldes würde also bedeuten, dass große klimatische Katastrophen wie Dürren, Überschwemmungen oder Orkane häufiger würden, dass manche Teile der Erde komplett austrocknen, zur Wüste werden würden, während andere Teile der Erde sozusagen durch das Abschmelzen der Polkappen nahezu versinken würden. Ja, diese negativen Auswirkungen dürften uns bekannt sein. Zum anderen binden Bäume Giftstoffe in der Luft. Das heißt, unsere Luft würde massiv schlechter.
Ohne Bäume würde es auch sehr viel mehr Erosion geben. Die Wurzeln der Bäume halten das Erdreich fest und ohne diese Bäume würde es viel mehr Erdrutsche geben. Die Erde könnte sich nicht auf den Steinen halten. Das heißt, Berge würden viel kahler aussehen. Ohne Wälder würde der Berg eigentlich nur aus nacktem Stein bestehen.
Sauerstoff übrigens wäre kein so großes Problem. Bäume erzeugen zwar Sauerstoff, das ja, doch sind sie nicht der einzige Sauerstoffproduzent auf der Erde. Mehr als die Hälfte unseres Sauerstoffes, den wir atmen, entsteht tatsächlich im Meer, wird produziert von Phytoplankton. Es wird geschätzt, dass dieses Phytoplankton von irgendwas zwischen 50 bis sogar 80% des Sauerstoffes in unserer Atmosphäre verantwortlich ist. Allerdings auch hier dramatische Zahlen. Die Masse des Phytoplanktons im Meer, in den Weltmeeren, verzeichnet einen Rückgang um ca. 40% seit den 1950ern.
Aber auf dieses doch sehr negative Szenario wollen wir jetzt eigentlich nicht näher eingehen.
Also verlassen wir mal Szenario 1. Was wäre, wenn der Mensch die Bäume bereits vollständig ausgerottet hätte?
Im restlichen Podcast werden wir uns mehr um das Thema kümmern, was wäre, wenn sich Bäume gar nicht erst gebildet hätten. Hierfür könnte man sich zum Beispiel ansehen, wie sich Völker entwickelt haben, die kein oder nur sehr wenig Holz zur Verfügung hatten. Beispiele dafür wären Aborigines und Eskimos. Aborigines wohnen mehr in einer Wüstengegend, wo es nur vereinzelt Bäume gibt, daher haben sie vor allem Holz dazu verwendet, um speziellere Dinge herzustellen, wie zum Beispiel Bumerangs oder Didgeridoos. Allerdings könnte man wahrscheinlich ohne beides auch gut leben. Ein anderes Beispiel wären die Inuit. Am besten schaut man sich überhaupt die Ureskimos sozusagen an, die nicht viel Holz zur Verfügung hatten, maximal ganz wenig Treibholz. Diese lebten vor allem in Feldzelten oder in Steinbehausungen. Feuer konnten sie erzeugen, indem sie Moschusochsenexkremente entzündeten.
Kannst du das nochmal sagen?
Moschusochsenexkremente.
Danke.
Aber vielleicht gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Wie könnte denn eine Evolution ohne Bäume aussehen?
Dazu muss ich ein wenig ausholen. Und zwar 4,5 Milliarden Jahre lang. Das ist nämlich der Zeitpunkt, an dem sich das erste Leben auf der Erde entwickelt hat. 500 Millionen Jahre später, also ungefähr vor 3500 Millionen Jahren, taucht zum ersten Mal Photosynthese auf. Damals allerdings versteht die Welt unter Photosynthese noch leicht etwas anderes, als wir das heute tun. Photosynthese meinte nicht unbedingt nur die Herstellung von Zucker und Sauerstoff aus CO2 und Sonnenlicht, sondern Photosynthese kann auch anoxygen ablaufen, ohne die Bildung von Sauerstoff. Und dies war der Photosynthesevorgang, der wohl Jahrmillionen lang auf der Erde dominiert hat. Eben so lange, bis die Cyanobakterien auf den Plan treten. Diese kleinen Organismen sind die ersten, die zu oxygener Photosynthese fähig sind. Durch die Entstehung von Cyanobakterien und den Ablauf ihrer Stoffwechselvorgänge wird nun also Sauerstoff in den Weltmeeren angereichert. Dieser Sauerstoff ist relativ schädlich für alle anderen dort befindlichen Organismen. Es kommt zu einem großen Artensterben, zur großen Sauerstoffkatastrophe.
Das klingt ja sehr dramatisch. Wie kann man sich diese große Sauerstoffkatastrophe? Wie kann man sich diese große Sauerstoffkatastrophe denn vorstellen?
Während Cyanobakterien fröhlich vor sich hingedeihen, sterben, wie gesagt, viele andere Arten, Einzeller, aus. Parallel dazu wird durch den Sauerstoff das Eisen und der Schwefel in den Meeren gebunden und setzt sich in den Meeren ab. Diese Schicht ist noch heute als zum Beispiel als Erzschicht, als Eisenerzschicht nachweisbar und sichtbar. Die große Sauerstoffkatastrophe hat vor ungefähr 2,4 Milliarden Jahren stattgefunden und abgesehen von dem Artensterben, das ich bereits erwähnt habe, auch zu einem Weltklimawandel geführt. Ungefähr 400 Millionen Jahre lang war die Erde im Anschluss an besagte Sauerstoffkatastrophe von Eis und Schnee bedeckt. In der Atmosphäre reicherte sich Sauerstoff an, dadurch oxidierte das in der Atmosphäre befindliche Methan zu CO2 und Wasser. Ja, und Methan ist ein deutlich stärkeres Treibhausgas als CO2, folglich wurde es empfindlich kälter auf der Erde. Und wie gesagt, die Erde verwandelte sich für 300 bis 400 Millionen Jahre in eine gigantische Schneekugel. Der gesteigerte Sauerstoffgehalt auf der Erde war allerdings auch ein riesiger Durchbruch, denn durch das Vorhandensein von Sauerstoff konnten sich nun ganz andere Arten, eben auf Sauerstoff angewiesene Arten von Bakterien entwickeln. Es kam zur kambrischen Explosion, zur Entwicklung von Mitochondrien. Das bedeutet, dass besagte Cyanobakterien, die viel zitierten Cyanobakterien heute, durch irgendwelche Zufälle in Zellen wanderten und dort zu Mitochondrien wurden und sozusagen dem, was einmal eine Pflanze werden sollte, zur Photosynthesefähigkeit verhalf. Ja, ab ca. 1,5 Milliarden Jahre vor der Jetztzeit gibt es die ersten Pflanzen, die ersten Eukaryoten, die ersten Organismen mit Zellkern also. Und ab diesem Zeitpunkt kann die Entwicklung theoretisch in jede Richtung voranschreiten. Tatsächlich erreicht das Leben die Landmassen des Planeten ungefähr vor 450 Millionen Jahren. Damals bilden sich die ersten Landpflanzen. Und ab hier sind evolutionär theoretisch viele Abzweigungen möglich. Den Landgang der Pflanzen haben nämlich Pilze ermöglicht.
Wieso denn Pilze?
Pilze stehen in einem symbiotischen Verhältnis zu den Wurzeln der Pflanze und helfen dabei, sie mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen. Ohne Pilze also vermutlich erst einmal keine Landpflanzen. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass sich nun erstmal Schachtelhalme, Blumen, Büsche und schlussendlich Bäume entwickeln. Oder aber das Zeitalter des Pilzes bricht an. Zum Beispiel gibt es ein Fossil namens Prototaxites, oder wie auch immer die Aussprache nun korrekt lauten mag. Es handelt sich dabei um einen 2 bis 9 Meter hohen Organismus mit einem Stammdurchmesser von ca. 1 Meter, bei dem sich Forscher nicht ganz einig sind, ob dieser Organismus nun zu den Pilzen oder vielleicht zu den Flechten zu zählen ist, ob der Organismus als Flechte nun Photosynthese betrieben hat oder ob es sich eben, wie gesagt, um einen Pilz handelt. Man stelle sich also vor, 9 Meter hohe Pilze bevölkern die Erde. Damals war das der größte Organismus seiner Zeit im Devon, ungefähr vor 400 Millionen Jahren. Hätte die Evolution hier vielleicht eine andere Abzweigung genommen? Und ja, ich weiß, es ist unwissenschaftlich, so etwas anzunehmen. Und dennoch hätte die Evolution an dieser Stelle eine etwas andere Abzweigung gewählt. Hätte vielleicht irgendein Zufall die Entwicklung von Pilzen anstelle von Bäumen gefördert? Wer weiß, vielleicht würden wir heute in unseren aus Pilzen bestehenden Wäldern Schlümpfe antreffen.
Vielleicht wären wir ja sozusagen selbst die Schlümpfe. Wenn wir kein Holz hätten, um Häuser zu bauen, müssten wir uns ja andere Wohnungen schaffen. Und eine Variante wäre ja, Riesenpilze einfach auszuhöhlen und dort drin zu wohnen. Etwas anderes, was wir wahrscheinlich nicht hätten, wären Schiffe. Mit der ganzen Pilzgeschichte stelle ich mir vor, dass wir dann auf kleinen Pilzhütchen durch die Weltmeere segeln würden.
Sie hat Weltmeere gesagt.
Wo Pilze allerdings nicht weiterhelfen würden, wären Bücher. Ohne Holz kein Papier und dadurch auch keine Bücher. Also wären wir wahrscheinlich einfach bei Pergament geblieben, was natürlich eine ganz andere Entwicklung der Wissensvermittlung mit sich gebracht hätte. Rein geschichtlich gesehen ist der Baum auch ein sehr starkes Symbol. Er ist der bekannteste Repräsentant der Pflanzenwelt und wird so auch oft als Symbol für das ganze Pflanzenreich verwendet. Außerdem kann er als Symbol für den Tod verwendet werden, dadurch, dass Laubbäume ja jedes Jahr ihr Blattkleid verlieren. Andererseits aber auch als Symbol der Wiedergeburt, da ja im Frühling alle Bäume wieder Blätter bekommen. Die Nadelbäume hingegen stehen auch oft für die Unsterblichkeit. Es gibt auch noch die Idee vom Weltenbaum, der die ganze Welt in sich trägt. In seinen Blättern und Zweigen findet man dann in der Mythologie verschiedene Tiere oder auch Seelen der Verstorbenen. Auch in der christlichen Mythologie ist der Baum sehr zentral. Da gibt es zum Beispiel im Paradies die Geschichte mit dem Baum der Erkenntnis. Oder auch ein ganz starkes christliches Symbol ist das Kreuz, das ja auch aus Holz besteht. Aber auch in neueren Mythologien findet man Bäume, zum Beispiel im Herr der Ringe gibt es die Ents, die Baumwesen, die Helden der Geschichte einen Teil ihres Weges begleiten. Wenn man jetzt laut unserer Theorie vom Baum zu den Pilzen schwenken würde, könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel Eva im Paradies nicht vom Apfel abgebissen hätte, sondern sich vielleicht ein Stück vom psychedelischen Pilz abgebrochen hätte und dafür bestraft worden wäre.
So wie Alice im Wunderland?
Ja, genau. Oder vielleicht wäre Jesus nicht auf einem Kreuz aufgehängt worden, sondern auf einem Pilz.
Generell hätten wir vermutlich in der Wahl unserer Tötungsmechanismen, Hinrichtungsmethoden über die Jahrhunderte kreativ werden müssen. Weder ein Galgen noch eine Guillotine wäre möglich ohne Holz.
Und statt dem Weltenbaum, der in der germanischen Mythologie so zentral ist, hätte es vielleicht einen Weltenpilz gegeben.
Oh ja, da gibt es den größten Organismus der Erde. Das ist ein mehrere hundert Hektar umfassender Pilz in Oregon.
Aber im Alltag hätte man wahrscheinlich nicht den Baum oder das Holz nur mit Pilzen ersetzen können. Man hätte sich auch andere Dinge überlegen müssen, wie zum Beispiel, wie kann man am besten jagen? Ohne dass man einen Speer erfunden hätte, hätte man vielleicht mehr Fallen gestellt. Oder vielleicht hätte man einfach große Knochen angespitzt und diese sozusagen als Speer verwendet.
Wobei Knochen nicht unbedingt dasselbe leisten können wie Holz. Holz ist extrem elastisch und es ist möglich, einen Holzspeer viel besser auszubalancieren, viel besser zu fertigen als etwa einen Speer aus Knochen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die gefundenen Speere aus grauer Vorzeit des Menschen, sage ich mal, den heute verwendeten olympischen Speeren um nichts nachstehen.
Vielleicht wären die Menschen dann einfach auch nicht so gute Jäger und hätten sich mehr auf das Sammeln konzentriert. Aber auch als Energiequelle ist Holz sehr zentral. Daher müsste man wahrscheinlich zusätzliche Energiequellen schaffen, die man heute nicht verwendet.
Allein die Dampfmaschine wäre vielleicht in dieser Form nicht möglich gewesen.
Gas und Öl wäre wohl in geringeren Mengen vorhanden, Holzkohle gar nicht. Aber dafür könnte es einen Siegeszug der Wasserkraft geben.
Das heißt also, wenn wir keine Alternativen hätten, sprich kein Holz, wenig Kohle, wenig Erdöl, wenig Erdgas, dann müssten wir vielleicht von vornherein auf erneuerbare Energien wie Solarkraft oder Wasserkraft setzen.
Um wieder auf die Pilze zurückzukommen, im Bereich der Energiegewinnung würden sie wohl nicht sehr viel bringen. Aber es gibt den Bereich der Kleidung, den wir noch nicht angesprochen haben. Baumwolle würde es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber es gibt einen Pilz, den man als Filz verwenden kann. Und so könnte man dann auch sozusagen Pilzkleidung herstellen.
Das wäre der Zunderschwamm. Und dieser Zunderschwamm hat leider zwei Nachteile. Zum einen, er wächst auf Birken, das müsste er sich wohl abgewöhnen. Und zum anderen, Zunder. Dieser Pilz wurde früher getrocknet und als, nun ja, brennförderndes Mittel, als Anzünder, Zunder eben, verwendet. Das heißt, wir wären hochgradig brennbar, wenn wir Pilzkleidung tragen würden.
Das wäre das doch etwas unpraktisch. Vielleicht sollten wir uns doch lieber wieder in Felle kleiden.
Oder wir halten uns einfach viel näher an Gewässern auf, in Symbiose mit Pilzen vielleicht. Ganz ehrlich, das Pilzthema lässt mich irgendwie nicht los, denn man muss sich vorstellen, was alles möglich wäre, wenn anstatt des Baumes der Pilz das dominierende Wald, wie auch immer man das sagen würde, die dominierende Pflanze im Wald wäre. Ich meine, Pilze sind ja eigentlich streng genommen keine Pflanzen. Aber man stelle sich dennoch vor, Pilze verbinden sich ja über mehrere Kilometer, wie gesagt, bis zu mehrere Hektar miteinander. Das heißt, der gesamte Wald wäre miteinander verbunden. Der gesamte Wald wäre sozusagen ein Organismus. Wir könnten in Symbiose mit diesem Organismus leben. Der Wald wüsste zu jedem Zeitpunkt, wo wir uns aufhalten, was wir machen. Er würde vielleicht aktiv Futter für uns zur Verfügung stellen in Gestalt von Pilzkörpern, die wir dann essen oder meinetwegen zu Pilzgulasch verarbeiten könnten. Und im Austausch würden wir dem Wald, naja, zum Beispiel unsere Ausscheidungen zur Verfügung stellen.
Das klingt ja nett, aber irgendwie auch ein bisschen gruselig. So Pilze, die so viel über uns wissen. Es gibt ja auch fleischfressende Pilze.
Oh ja, und jetzt wird's richtig gruselig.
Stell dir vor, Pilze könnten dann nicht nur positiv für uns sein, sondern sie könnten auch uns überfallen, uns als Nahrung verwenden, den Spieß sozusagen umdrehen.
Und der Pilz, in dem der Schlumpf Schutz sucht, wird plötzlich zur tödlichen Falle. Die Pilztür schließt sich und blaue Verdauungen beginnen.
Oh, aber da fällt mir ein, vielleicht kann man dann die Pilze auch wieder als Fallen verwenden, um Tiere als Nahrung zu fangen.
Wir würden also mit dem Pilz um das soeben gejagte Tier ringen.
Genau, wir lassen ihn das Tier fangen und dann entreißen wir es ihm wieder. Eigentlich schon ganz gemein.
Der Pilz könnte ja immer noch uns als Hilfe verwenden, das Tier tatsächlich zu töten und zu zerlegen, und bekäme dann all die Abfallstoffe des Tieres, die für uns vielleicht nicht so nützlich sind.
Sozusagen. Fast schon
wieder symbiotisch.
Sozusagen als Haustier.
Als Hauspilz.
Hauspilz.
Ja. Und einen ganz anderen, ganz abwegigen Gedanken könnte man auch haben. Da ja Pilze keinen Sauerstoff benötigen, keine Photosynthese betreiben, könnte man sich diese abgeschlossenen Räume im Pilzinneren vielleicht als kleine Ökosysteme denken, in denen wiederum Pflanzen gedeihen, in denen auch Tiere leben. Und diese abgeschlossenen Ökosysteme, die klingen doch sehr, sehr ähnlich zu dem, was da gerade in der Raumfahrt versucht wird.
Stimmt, die Raumfahrtforschung geht im Moment mehr in die Richtung, dass man herausfinden will, wie man auch lange Reisen mit einem Raumschiff durchführen kann. Das heißt, wie man dort auch Essen produzieren kann, Sauerstoff und alles, was der Mensch zum Leben braucht.
Konkret wäre das zum Beispiel das Melissa-Projekt der ESA. Wir sind auf dieses Projekt gestoßen, weil wir eigentlich recherchiert haben, was es denn benötigen würde, wie groß denn ein Ökosystem sein müsste, damit es einen geschlossenen Kreislauf ermöglichen würde. Und die Antwort, die Forscher in, ich denke, Dresden und, war es Frankreich?
Spanien?
Die Forscher im Melissa-Projekt jedenfalls geben, ist nicht allzu groß. Es gibt zum Beispiel ein Experiment, in dem Sauerstoff von Algen produziert wird. Dieser Sauerstoff wird von Ratten eingeatmet, die wiederum CO2 produzieren, von dem die Algen leben. Und das genügt als geschlossener Kreislauf. Das funktioniert bereits. Das Einzige, was in dieses System noch hineinkommt, ist eben Futter für die Ratten.
Der prinzipielle Gedanke von solchen Projekten ist ja, dass man Abfallstoffe wiederverwertet. Und diesen Gedanken könnte man eben auch in einer baumlosen Welt weiterverwenden. Weil wenn man weniger von einem Rohstoff hat oder gar nichts, dann muss man eben kreative Lösungen finden.
Eine letzte kleine Anmerkung habe ich noch zu den Pilzen, weil sie mich tatsächlich sehr fasziniert haben, wie bereits gesagt. Wenn man an die denkenden, fühlenden, mit uns in Symbiose lebenden Pilze denke, die ich vorhin erwähnt habe, so ähnlich wie vielleicht im Film Avatar, dann ist das auch gar nicht so weit hergeholt. Es gibt zum Beispiel ein wunderschönes Experiment mit Schleimpilzen, bei dem man gezeigt hat, dass Schleimpilze den kürzesten Weg in einem Labyrinth finden können. In diesem Experiment wird zunächst ein Labyrinth gleichmäßig mit Schleimpilzen besiedelt, in dem überall im Labyrinth Futter verteilt wird. Wenn der Pilz dann überall gleichmäßig vorkommt, dann wird an beide Ausgänge eine Haferflocke, die Lieblingsspeise des Pilzes, gelegt. Und wenn man diese Videos dann im Zeitraffer betrachtet, dann sieht man, wie sich der Pilz gezielt von allen Wegen, die nicht die kürzeste Verbindung zwischen beiden Haferflocken sind, gezielt zurückzieht. Es bleibt tatsächlich nur die kürzeste Verbindung bestehen. Jede Sackgasse, jeder Umweg, dort findet sich kein Pilz mehr. Es ist sehr faszinierend für mich. Aber bevor wir uns zu sehr in meinem Lieblingsthema Pilze, in meinem neu gefundenen Lieblingsthema Pilze verlieren, lass uns doch mal überlegen, was haben wir denn alles vergessen?
Puh, schwer zu sagen. Das Thema ist so groß, da kann man eigentlich nur ganz viele Themen anreißen. Was wir jetzt noch nicht wirklich abgehandelt haben, wäre zum Beispiel die Welt der Tiere.
Oh ja, stimmt. Welche Tiere sind denn tatsächlich explizit auf Bäume angewiesen und nicht einfach nur auf die Funktion, die Bäume für sie erfüllen? Will heißen auf Schutz, auf Schatten, auf Nahrung.
Würden sich Vögel überhaupt in dieser Form entwickelt haben? Oder wie würden Giraffen aussehen? Vielleicht würden Giraffen einfach nur wie gefleckte Zebras aussehen. Oder was würde mit Borkenkäfern passieren, die in der Rinde wohnen? Würden die sich vielleicht an Steinen andocken?
Vielleicht wären aber einfach auch nur die Trilobiten nie ausgestorben, weil sie in einem Pilzwald entsprechend besseren Lebensraum vorfänden.
Und wie würden sich die Menschen ohne Bäume fühlen? Es wäre doch alles sehr viel anders. Der Herbst zum Beispiel würde keine bunten Blätter haben. Das wäre doch traurig.
Vielleicht hätten wir auch weniger Jahreszeiten, weil die Bäume ja doch sehr stark das Klima beeinflussen. Vielleicht würden unsere Pilzwälder ein mikro-makro-warmes Klima oder zumindest ein dauerhaft beständig gleiches Klima für uns zur Verfügung stellen.
Vielleicht würden sich ja auch noch ganz andere Pflanzen und Lebewesen bilden, die uns unserer Welt helfen, Sauerstoff zu bilden.
Was wäre denn mit all diesen rankenden Pflanzenarten wie Tomaten oder Bohnen oder wie auch immer? Die könnten sich ja relativ ungehindert ausbreiten, könnten vielleicht größere Flächen überranken oder an Pilzen emporranken.
Oder würde es noch andere Varianten geben als Pilze für baumähnliche Lebewesen oder Pflanzen?
Ist das überhaupt notwendig oder reicht es evolutionär zu sagen, okay, Landtiere, Landpflanzen haben sich entwickelt, es ist gar nicht notwendig, dass sich sehr große Landpflanzen entwickeln, sondern es ist völlig ausreichend, wenn alles nur bis ungefähr Kniehöhe geht.
Und es würde einfach nur Steppen geben.
Wer weiß. Aber dann wiederum, wo hätten wir uns vor den Raubtieren versteckt? Oder gäbe es die dann auch nicht?
Auf jeden Fall hätten wir uns nicht in der Sauna versteckt. Das finde ich besonders traurig, dass es die nicht geben würde.
Stimmt, Saunen haben wir gleich anfangs abgeschafft. Leider. Warum machst du sowas?
Bevor wir uns vielleicht in noch abenteuerliche Gedanken hinein verspinnen, lassen wir es für heute lieber. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder rein. Ciao!
Tschüss!